Ja, einen wunderschönen guten Abend hier im Podcast von der Ersatzbank.
Und damit herzlich willkommen zu einer der wahrscheinlich spontansten Folgen überhaupt. Also zum einen, weil Mero und ich uns erstmal abstimmen mussten, wann wir denn aufnehmen, die nächste Folge. Es ist gerade alles ein bisschen hektisch und auch, weil unser Gast, ich weiß nicht, vor 1,5 Stunden noch so nicht wusste, dass er unser Gast ist. Und damit herzlich willkommen, Michael Fischer. Du bist der Abteilungsleiter der E-Sport-Abteilung vom VfL Bochum.
Also ich bin ja Abteilungsleiter E-Sport beim VfL Bochum, habe die Abteilung damals mit gegründet und ja, kenne mich auch in der FIFA-E-Sport-Szene so ein bisschen aus.
Da muss ich das allererste fragen, weil du ja gerne auch damit kokettierst, der älteste, ich weiß nicht, Elite-Spieler zu sein in FIFA.
Ja, ich habe es geschafft, einmal in Elite reinzukommen, ja.
Und generell, wie ist so dein Weekend League-Rating?
Weekend League habe ich diese Saison gar nicht so viel gespielt, weil es ist ein weiter Weg und wenn man wenig Zeit hat, war mir das oft immer auch zu aufwendig mit der Qualifikation, Vorspielen und so weiter. 12 Siege habe ich schon mal geschafft in der Weekend League, aber ich spiele lieber Rivals, weil ich mir das besser zeitlich einteilen kann.
Sehr gut. So, jetzt haben wir dich natürlich als Gast und Mero, natürlich, ich glaube, du hast noch gar nichts in dieser Folge gesagt, deswegen hallo Mero.
Hallo, ja, ich bin auch dabei. Ich hab ihn ja quasi indirekt spontan über Twitter eingeladen und das Ganze hat auch einen Grund, nämlich diese ganze Sache, worüber wir nämlich reden, diesen FIFA E-Sport und vor allen Dingen an der Stelle haben wir, glaube ich, eine kaum bessere Möglichkeit, mit jemandem zu reden, als mit Michael Fischer vom VfL Bochum. Und das ist schon cool, nämlich der, es geht um die Clubwettbewerbe oder um den Clubwettbewerb, den es im FIFA E-Sport gibt. Und das ist irgendwie ein bisschen Mond. Ich habe ein bisschen Faden verloren diese Saison. Letzte Saison ging es noch klar und deswegen haben wir gedacht, holen wir uns jetzt einfach mal einen Profi rein.
Gut, jetzt soll ich das erklären, in kurzen Worten wahrscheinlich.
Nee, wird's vielleicht, also wir haben ja wirklich mehrere E-Sports-Themen. Es wird eine deutlich E-Sports-lastigere Folge als in den vergangenen Wochen wahrscheinlich. Hol vielleicht mal ganz kurz die Leute ab. Was ist denn die Club-WM?
Die Club-WM ist ja analog auch im normalen Fußball. Da gab es jetzt auch die Club-WM, wo Chelsea den Titel geholt hat. Im FIFA E-Sport ist ein bisschen anders. Da dürfen sämtliche Vereine und Clans und E-Sport-Orgas und so weiter halt sich für eine Club-Weltmeisterschaft qualifizieren, wo am Ende dann hoffentlich auch ein Club-Weltmeister gekürt wird. Es sind natürlich weltweit eine Menge Teams, die daran teilnehmen, anders als beim normalen Fußball, wo es dann nur irgendwelche großen Titelträger sind. Gibt es eine Qualifikation mit, lass mich nicht lügen, im letzten Jahr war es, glaube ich, über 360 Teams in ganz auf der ganzen Welt und dafür muss man sich qualifizieren und da sind wir gerade dabei.
Und dann kommen wir zu dem Punkt, den Mero auch schon angesprochen hat. Es ist sehr kompliziert. Also ich habe auch versucht, jetzt auch für die VBL diese Woche mal rauszufinden, welcher Club hat denn eigentlich wie performt und wo steht der jetzt und was sind so die Ergebnisse gewesen, gegen wen haben die gespielt? Es ist sehr unübersichtlich, oder?
Ja, das ist in der Tat. Also das war mal ursprünglich, obwohl, wenn man es einmal verstanden hat, ist es gar nicht so schlimm. Es macht nur halt, man muss es halt erst einmal verstehen. Also es ist halt, man ist halt eingeteilt in erstmal Regionen von Ozeanien bis Asien bis Middle East und dann haben sie dieses Jahr, im letzten Jahr war Europa einfach in 14 Conferences eingeteilt. Jetzt gibt es erstmal 3 Regionen. Wir befinden uns in der Region East and Central Europa. Oder Europe, das war jetzt Deutsch und Englisch zusammen, wo wir 2 Konferenzen haben und jede Conference hat 3 Divisionen, aus denen man auf- und absteigen kann. Aber jetzt wird es nicht wie früher, wie vor 2 Jahren, ein Ligasystem gespielt, sondern pro Konferenz und pro Division ein Turnier, aus dem man auf- und absteigen kann, im schlimmsten Falle. Und da zusätzlich werden dann halt Punkte vergeben und daraus entsteht am Ende ein Consistency Ranking, über das man sich mit den ersten beiden Plätzen qualifizieren kann. Und in der letzten Woche kann man sich dann noch durch eine Finalteilnahme qualifizieren. So, jetzt sehe ich ganz viele Fragezeichen und
ja, also es ist natürlich, es klingt erstmal ein bisschen verwirrend, dass man durch ein Turniersystem auf- und absteigen kann. Ja. Also das ist natürlich ganz anders, als man es gewohnt ist, ne? So Bundesliga, die letzten 3 steigen ab, beziehungsweise der drittletzte spielt Relegation. Das ist sehr verständlich und nachvollziehbar, aber so ist es halt, auch weil du kein richtiges Ranking findest, finde ich, ist nicht so ganz klar benannt, wer da jetzt wo absteigt. Also tatsächlich finde ich es einfach sehr schwer greifbar momentan.
Also ist ganz so, weil eigentlich, wenn man es verstanden hat, dann kann man es auf der Seite relativ gut sehen. Wenn man jetzt zum Beispiel sich unsere Division, wir sind ja in Conference One und Division One, die Einteilung in die Division erfolgte aufgrund der Erfolge der vorherigen Jahre. Also ich weiß nicht, seit 2018 gibt es diese Club-WM und da gibt es halt so ein Gesamtranking und dort sind halt die, danach wurden halt die Teams eingerankt und dann gab es vorher auch eine Präqualifikation, wo neue Teams sich dann noch für den Wettbewerb qualifizieren konnten. So, jetzt ist man eingerankt worden und wir sind halt in Conference 1 und Division 1 mit Basel, Monza, Genua und unter anderem auch dem 1. FC Köln. Dann gibt es dann halt die erste Runde, die gelost wird. Es wird in diesem Jahr, und das ist die Neuerung, im Vorjahr waren es zwei Einzel, die gespielt wurden und in diesem Jahr sind es zwei 2v2s, die werden dann zusammengezogen, dann hat man einen Gewinner oder einen Verlierer. Und dann gibt's halt noch ein Loser-Bracket darunter und am Ende sind die beiden, die im Loser-Bracket verlieren, die Absteiger. Und nach oben hin gibt's halt dann, wenn man die Division gewinnt, gibt's halt die meisten Punkte. Und aus der Division 2 sind halt diejenigen, die ins Finale kommen, die Aufsteiger.
Okay, das ist auf jeden Fall schon mal ein bisschen Licht im Dunkeln.
Und so, und dann kann man halt, dann gibt's halt das Wichtigste, es werden halt Punkte vergeben. Für den Sieger 20, nehmen wir für den Sieger 12, für den zweiten 10, 8, 6, 5. Und die werden dann mit der Division, für die erste Division mal 20, für die zweite Division mal 15 und für die dritte mal 10 multipliziert. Und dann wird aus allen Divisionen das sogenannte Consistency Ranking gemacht. Und davon die ersten zwei qualifizieren sich. Jetzt wird es ja nochmal kompliziert. Dann nicht für die WM, sondern erstmal für die Playoffs zur WM.
Genau.
Ach so, okay. Ja, also prinzipiell, wenn einem das jemand erklärt, der das System verstanden hat, wirkt das System ganz okay und auch eben entsprechend schlüssig. Wenn man aber von außen auf die Webseite guckt, sieht man ein verwirrendes Bracket.
Ja, das ist definitiv so. Also wenn man sich da nicht auskennt, ich habe es auch versucht, am Donnerstag unseren beiden Moderatoren zu erklären. Die hatten auch schon ihre Schwierigkeiten, das zu verstehen. Haben es aber dann halbwegs mit meiner Anweisung auf dem Ohr hinbekommen. Aber es ist schon extrem. Und es gibt ja auch wenig, was darüber berichtet wird und so, und wenig Erklärung. Und wenn man das wirklich, wenn man einfach nur das Bracket verlinkt, versteht das kein Mensch.
Dann ist jetzt genau da meine Frage. Wie seht ihr das denn von Vereins- oder von Teamseite aus? Wie wird denn euch kommuniziert und wie siehst du denn die Kommunikation so in die Allgemeinheit? Also eben auch jetzt Leute wie Mero und ich, die eigentlich sehr tief drin sind. Wir haben wirklich ja Probleme, zum einen Infos überhaupt zu bekommen und zum anderen auch zu verstehen, was da eigentlich wie passiert und wann es passiert.
Ja, das ist und bleibt ja eines der großen Probleme, nicht unter der FIFA Global Series. Es läuft ja alles jetzt unter FIFA irgendwas, E-Club, E-World und so weiter, E-Nation. Kommunikation auf deren Social Media Kanälen hat man so das Gefühl, macht keiner. Also da gibt ganz, ganz, ganz wenig. Man sollte zwar eine Menge hochladen und so weiter, aber es findet einfach sehr, sehr wenig bis gar keine Kommunikation statt. Zur Club-WM ging es jetzt noch halbwegs. Da ist ja die FIFA irgendwie auch im Lead. Während bei den FIFA Global Series ist ja EA im Lead und da kommt überhaupt nichts. Also von Qualifiers hast du ja, Mo, auch selber kritisiert, kam am Wochenende überhaupt nichts. Irgendwo wurde berichtet. Bei der Club-WM hat man, glaube ich, über FIFA ein bisschen was gepostet im Vorfeld, aber also wirklich, dass da eine Berichterstattung stattfand, das war gar nicht der Fall. Das blieb voll und ganz bei den Clubs hängen. Und die Kommunikation an sich, ja, ist schon besser geworden, dadurch, dass die eSport Company, die ja auch für die VBL zuständig ist, das macht, kann man sich da ganz gut austauschen. Aber manche Sachen sind halt dort immer noch von der, von den Timings her und so weiter, ist es auch besser geworden, aber immer noch nicht optimal.
Und wie viel habt ihr auch als Team die Möglichkeit mitzugestalten vielleicht? Also, weil in der VBL, soweit ich das weiß, habt ihr als Clubs ja durchaus die Möglichkeit zu sagen, hey, wir möchten das so und so gerne haben, gibt es die Möglichkeit das und so weiter und dann wird das irgendwie mit berücksichtigt. Wie ist es bei solchen Wettbewerben?
Überhaupt nicht. Also bei der VBL ist es ein super Austausch zwischen Veranstalter, zwischen der Liga, der DFL und den Clubs. Die DFL und die Clubs machen zusammen die VBL CC. Beim Club World Cup gibt es 0,0 Mitsprache. Da wird etwas vorgesetzt und man ist entweder dabei oder man ist nicht dabei.
Klingt prinzipiell hart. Jetzt erstmal nicht so cool. War das denn zwischendurch einfach besser? War es letztes Jahr besser oder wird das im Verlauf eines Turnieres besser? Oder ist es generell so, hallo, wir legen jetzt dann da los und da müsst ihr dann bereit sein. Wenn ihr nicht bereit seid, habt ihr Pech. Ist genau. Das mehr so?
Genauso läuft es. Genauso ist es. Also, und da ist es auch, ja, man kriegt wenig Feedback. Mal klar, mit der Agentur, die sich um die Abwicklung kümmert, da hat man ganz gutes Feedback, da kann man auch ganz gut reden. Aber wenn es um generelle Modifikation des Wettbewerbs gibt, Vorschläge, Verbesserungen und so weiter, da hat man 0,0 Mitspracherecht. Also das ist so, es ist ja so ein bisschen auch, bei der normalen FIFA Global Series ist es ja auch meistens so, dass der Spieler im Vordergrund steht und nicht der Verein, für den er spielt. Und man hat so ein bisschen das Gefühl, dass diese Club-WM ja auch irgendwie gemacht wird, weil man es vielleicht machen muss. Und aber so wirklich Herzblut hat man so nicht das Gefühl, dass das da drin steckt.
Das bringt mich jetzt zur eigentlich interessanten Frage auch, wie wichtig sind denn die unterschiedlichen Wettbewerbe aktuell für euch? Also jetzt klar, als Bundesliga-Team seid ihr eben auch für die VBL qualifiziert. Das ist natürlich Deutsche Meisterschaft, ganz, ganz klar wichtig. DFB-E-Pokal kommt auch noch mit dazu. Und dann haben wir eben diese internationalen Turniere. Zum einen jetzt die Club-WM. Klar, das ist als Team eigentlich ein Wettbewerb, aber dann eben auch die Global Series, die dann wieder, wie du gerade schon gesagt hast, eigentlich eher den Einzelspieler in den Fokus stellt und gar nicht so sehr das Team, das er vertritt. Kannst du das vielleicht so ein bisschen mal einordnen, diese vier Turniere?
Ja, also es ist ganz klar, für uns ist es so, dass natürlich die Teamwettbewerbe eine große Wichtigkeit haben, VBL generell. Und dann, das ist der Wettbewerb, wo wir uns auch im normalen Fußball bewegen. Da ist es natürlich schön, dann auch auf dem virtuellen Rasen erfolgreich sein. Die Club-WM ist so ein bisschen, da haben wir halt eine ziemlich große Tradition. Wir waren 2018 und 2019 waren wir dabei, sind halt zusammen mit unseren Gelsenkirchener Nachbarn immer noch der deutsche Verein, der sich am häufigsten dafür qualifiziert hat. Und deswegen ist es so ein bisschen auch unser Wettbewerb, wo wir gerne immer dabei sind und wo wir schon eine große Wertigkeit darauf legen, da gut zu performen und gut dabei zu sein. DFB-E-Pokal ist natürlich auch eine Sache, wo wir darauf hoffen, diese Saison gut dabei zu sein, gut mitzuspielen. Letzte Saison hat es nicht ganz so gut funktioniert. Am einen Wettbewerb Viertelfinale, im anderen frühzeitig ausgeschieden. Das ist auch für uns was, wo wir gut performen wollen. Und die Einzelwettbewerbe sind was für die Spieler. Natürlich ist es schön, wenn einer von unseren Spielern weit kommt, für ihn selber, für seine Persönlichkeit, für seinen Erfolg. Als Verein selber hat man das natürlich auch gerne, aber ja, wenn man so die Wahl hat, ist ein Spieler beim Qualifier erfolgreich oder holt er die 6 Punkte am Dienstag danach in der VBL, ist die Entscheidung für einen Verein recht leicht. Und dann ist natürlich der Vereinswettbewerb für uns deutlich mehr im Fokus.
Aber ist das für euch dann auch, also das ist natürlich ein bisschen schwierig vielleicht für manche von außen zu begreifen, weil natürlich die internationalen Turniere wahrscheinlich die größere Reichweite haben. Also gerade natürlich jetzt auch, wenn ein Spieler eine hohe Runde erreicht und auch im Broadcast international vertreten ist, dann natürlich auch im Trikot und so weiter aufläuft, man natürlich für Social Media auch nochmal diese Möglichkeiten hat, das irgendwo zu verbreiten. Ist das in dem Fall gar nicht so viel wert für euch?
Das war natürlich so im Vorjahr, wo Predator das Turnier gewonnen hat, da war das eine schöne Sache, was wir auch gerne gemacht haben. Und da muss man sich auch diese Saison fragen, welches Broadcasting? Es gibt ja diese Saison. Also deswegen ist es diese Saison für mich so eine Sache, die sehr, sehr wenig greifbar ist, weil halt seitens des Veranstalters der FIFA Global Series auch eben nichts kommt, auf das man bauen kann, wo man da was aufsetzen kann. Wenn man sich so an Vorjahre denken kann, wo dann halt auch fast alle Spiele auch so seitens EA übertragen wurde, wo es diese Sendung gab, mit der man was machen konnte, wo man sagen könnte, hey, da platzieren wir uns, da gucken mal 12.000, 40.000 oder ein paar Leute zu, dann hat das eine andere Stelle. Aber jetzt, wo so gar nichts drumherum passiert, hat das für mich auch keinen werberelevanten Inhalt. Und deswegen ist die Wichtigkeit für uns als Verein nicht so groß. Wobei wir unsere Spieler natürlich fördern, dass sie sich selber da vorantreiben können. Aber für uns als Verein selber hat das ohne Vermarktungsmöglichkeiten momentan, ist der Wert eigentlich gleich null.
Okay, das heißt, es scheitert vor allen Dingen daran aktuell, dass da einfach nichts ausgespielt wird. Ansonsten wäre es halt okay quasi.
Ja, wäre in Ordnung. Ist natürlich nicht der VfL Bochum ist erfolgreich, sondern Spieler XY vom VfL Bochum ist halt so ein Zwischenschritt. Das ist auch schön, da freuen wir uns auch drüber. Aber letztendlich sind für uns natürlich die Teamwettbewerbe, wo wir als Mannschaft auftreten, einfach wichtiger.
Ja, okay, das kann ich generell natürlich nachvollziehen. Ich meine, in einem Mannschaftssport, wo man als Mannschaft auftritt und auftreten kann, ist der Fokus auf Sachen, wo man eben was gemeinsam erreichen kann, durchaus höher. Das finde ich auch nicht verwerflich oder auch nicht weiter schlimm. Wenn man natürlich aber dann eben auch hingeht und sagt, ja, also wenn unser Spieler natürlich da auch Erfolg hat und das wird eben entsprechend gefeatured, dann können wir das aufgreifen und können das auch mitteilen. Wenn das aber eben nicht passiert, dann hat das für uns ehrlicherweise keinen Mehrwert. Auch die Aussage kann ich vollkommen verstehen und ich kann dann auch verstehen, dass es dann eben entsprechend halt irgendwie schade ist. Vor allen Dingen schade für die Spieler und für den Verein, wenn das einfach nicht passiert. Und das ist ja das generelle Problem, was wir im Moment im FIFA-E-Sport E-Sports haben, dass wir, dass irgendwie auf einmal Dinge stattfinden wie, jetzt ist der Qualifier, jetzt war der Club-Qualifier und irgendwie findet das alles statt, so direkt hintereinander, pau, pau, pau. Und keiner kann so richtig drauf reagieren. Und das ist halt wirklich schade.
Ja, und es gibt halt auch 0,0 große Vorkommunikation. Also ich hätte jetzt als ich habe irgendwann als Vereinsverantwortlicher zwischendurch gehört, dass diese E-Champions League abgesagt wird. Das findet man irgendwo dann auf Twitter. Dann habe ich dann irgendwo im Post zwischendurch gelesen, aha, sie findet jetzt online statt. Und dann habe ich von unserem Spieler irgendwann erfahren, jojo, ist am 20.02. Also null Kommunikation, null Transparenz und das ist macht's natürlich dann auch ganz schwierig, das auch zu vermarkten, für Sponsoren, für Fans etc. irgendwie greifbar zu machen. Das ist halt ein ganz, ganz großes Problem im internationalen Wettbewerb, dass man es halt eben schlecht erklären und schlecht dem breiten Publikum mehr begreifbar machen kann. Und was den Spielern und so weiter angeht, natürlich fördern wir auch unsere Spieler so, dass sie in der FIFA Global Series mithalten können, ne? Es gibt durchaus ein Budget für FIFA-Points. Das Training gehört auch dazu. Das Training ist auch so gesteuert, dass sie da mitspielen können und so weiter. Also wir tun schon, legen schon die Grundlage, dass sie erfolgreich sein können. Nur es ist halt nicht unser Fokus.
Da ist für mich jetzt zunächst mal die Frage, weil du auch Thema Fans angesprochen hast. Wie nimmst du denn tatsächlich eine Fanbase bei euch wahr? Also gibt es viele Fans, die wirklich aktiv dann auch sagen, ich bin Fan VfL eSports? Oder ist das eher so, ich bin halt Fan von Spieler X oder Spieler Y und der spielt halt jetzt bei euch, deswegen bin ich irgendwie auch bei euch so dabei. Wie nimmst du das generell wahr? Vielleicht auch abseits von euch, bei anderen Teams. Was ist da dein Gespür dafür?
Da gibt es halt unterschiedlich, ganz groß Unterschied. Man hat sicherlich eine kleine, aber feine Fanbase, die sich irgendwo in den letzten Jahren entwickelt hat, die immer bei unseren Socials dabei sind, Kommentare abgeben, liken, die auch im Twitch-Chat dabei sind und so. Und dann gibt's halt auch eine andere Gruppe, die halt eben rein auf den Spieler bezogen ist und dort halt dementsprechend uns folgt. Die ist größer, das muss man ganz klar sagen. Also gerade so, wenn zu Zeiten von Gian hatten wir einfach auch eine größere Fanbase von Leuten, die auch dabei waren. Aber man muss halt, ich finde immer, man soll nicht immer die jammern, die man nicht hat, sondern lieber die pflegen, die man hat.
Das ist durchaus richtig, ne? Also die, die nicht mehr da sind oder dann nicht mehr vielleicht so aktiv sind, weil der Spieler, den sie halt vor allen Dingen, und das ist ja eine Sache, die haben Mo und ich schon mal in einer anderen Folge festgestellt, FIFA eSports ist immer noch getrieben von den Gesichtern der Spieler. Ja, und da darunter hat halt eben auch, sag ich mal, ein Häkchen einen Verein zu leiden, wenn ein Spieler wechselt. Leiden das jetzt vielleicht aber auch vielleicht ein bisschen hart ausgedrückt, aber wenn du schon sagst, die waren vielleicht aktiver, als Gian da war, das liegt daran, dass er eben auch selbst eine große Präsenz aufgebaut hat auf Twitch und Twitter. Wichtig ist dann halt eben, was der Verein für Lernen draus zieht und was er daraus halt noch mehr machen kann. Und da muss man ja sagen, da habt ihr euch als VfL Bochum auch extrem breit aufgestellt. Einerseits einen sehr großen Kader, ihr habt den Coach dazu bekommen und ihr habt Access noch, glaube ich jetzt gerade, wenn ich mich nicht irre, als Content Creator dazu gewonnen. Und das ist ja auch was, wo ihr selbst Hand anlegt, dass ihr um den Verein herum einfach mehr aufbaut und nachhaltig.
Ja, das war uns auch ein wichtiges Thema zu sagen. Man guckt sich ja die Zahlen an und stellt ja dabei immer so fest, das ist alles doch sehr, sehr überschaubar. Und was kann man dagegen tun? Machen wir uns nichts vor. Irgendwo ein Vereins-Twitch-Kanal ist ja irgendwo nicht das Coolste der Welt. Ne? Also das ist ja, das feiern die Leute selten, weil man ja meistens auch so ein sehr, sagen wir mal so, ich drücke es jetzt am besten aus, sehr konservativen Content da teilweise oft drauf bringt. Und das ist nicht so cool wie der Kanal von Eli oder sonst irgendeinem, der so sehr, sehr kreativ ist und eigenständig ist und so weiter. Und da hat man überlegt, was kann man machen? Und da war halt die Idee, mit Content-Kreatoren zu arbeiten, die halt ein bisschen mehr Pep in den Kanal bringen können. Und damit sind wir sehr zufrieden. Wir haben auch da bewusst geguckt, was könnte passen, was ist was Besonderes. Wir haben nicht nur Access, wir haben auch Blacky, der teilweise seine Blacky Cups auch bei uns streamt. Und da sieht man zwar ein bescheidenes, aber doch ein kleines Vorkommen. Und das ist ein Weg, den wir da weitergehen wollen.
Jetzt hast du, finde ich, auch nochmal ein sehr gutes Thema und eine tolle Überleitung eigentlich in das nächste Thema reingegeben. Und zwar geguckt, was so passt. Du bist ja insbesondere auch jetzt in der deutschen E-Sport-Szene dafür bekannt, immer wieder so ein schlagkräftiges Team zusammenzustellen, obwohl du jetzt schon zweimal wirklich Top-Spieler, also internationale Top-Qualität abgeben musstest. Zum einen damals Megabit an Werder Bremen, der Megabit damals ja auch schon eigentlich einer der gefürchtetsten Spieler weltweit und jetzt auch Predator in der vergangenen Saison, der sehr viel abgerissen hat, ja auch eben den Champions Cup gewonnen hat. Und jetzt hast du trotzdem wieder ein Team zusammengestellt, das von den Namen her in jedem Fall sehr stark ist. Leistung müssen wir, glaube ich, gleich nochmal differenzieren. Da interessiert mich nämlich auch deine Einschätzung. Aber wie hast du das, also wie machst du das, dass du so ein Team dann zusammenstellst?
Das werde ich dir natürlich jetzt nicht verraten, wie meine Geheimnisse sind, um die Teams wieder zusammenzustellen. Nein, es ist halt einfach so, man hat halt sich im Laufe der Jahre ein gutes Netzwerk aufgebaut, kennt Spiele, viele Spieler selber, ist da auch in vielen Gesprächen mit Spielern. Man hat die Agenturen, mit denen man auch in guten Kontakt ist. Ich habe zu keiner Agentur jetzt irgendwie einen schlechten Draht, da tauscht man sich immer wieder aus und dann guckt man halt, was auf dem Markt ist, wie man sich vorstellen könnte und wie es ins Budget passt, und das funktioniert eigentlich ganz gut, und deswegen sind wir da auch guter Dinge, dass wir eigentlich jeden Abgang irgendwo auch kompensieren können. Man hat zum Beispiel den Eindruck, dass ich den Kupi von Werder Bremen fragen müsste, wen muss ich als nächstes verpflichten, dass du den in 2 Jahren holen kannst. Aber das war so ein bisschen so ein Running Gag, ist das schon. Aber mal schauen, wie sich das so weiterentwickelt. Aber ja, es ist, man muss halt eine Menge gucken, man muss eine Menge verhandeln, man muss eine Menge Gespräche führen und damit immer schon frühzeitig anfangen. Und es ist durchaus so, dass jetzt schon auch über die nächste Saison schon an einer oder anderen Stelle gesprochen wird.
Wann denkst du denn, kommen wir so richtig in die Phase, wo es dann auch um Ablösesummen oder Vergleichbares geht, weil natürlich so Spielertransfers, es passiert immer wieder. Generell habe ich immer manchmal so im Sommer das Gefühl, da geht es komplett wild her. Ja, ich bin jetzt hier irgendwie bei euch im Verein, dann nee, ich gehe dahin und so weiter. Wo stehen wir denn aktuell und glaubst du, dass es überhaupt ein Thema wird, sowas wie Ablösesummen?
Also ich könnte jetzt mal einwerfen, dass es diese Saison eine Ablösesumme gegeben hat, nicht bei uns, aber woanders, und jetzt könnt ihr vielleicht irgendwann mal suchen, ob ihr das findet. Nein, kleiner Spaß.
In England gab es das, glaube ich, ne?
In Deutschland gab es, glaube ich, auch was, aber das müssen die Vereine dann untereinander irgendwann klären, wenn sie das öffentlich machen sollen. Also es ist schon so, dass im Hintergrund vielleicht schon die ein oder andere Summe fließt, die dann vielleicht auch nicht offen gemacht wird, aber halt noch nicht annähernd in dem Bereich, wie es in England passiert ist. Dass es wirklich so passiert, wie es im normalen Fußball ist, das wird, glaube ich, sicherlich noch, ich glaube, noch einige Jahre dauern. Ich weiß gar nicht, ob ich das noch erleben werde, dass das in der Form passieren wird, weil dazu ist noch zu wenig Geld in dem Markt drin. Und die Vertragslaufzeiten sind ja meistens auf einem Jahr häufig beschränkt, und dann braucht man auch keine Ablösesumme bezahlen. Und da muss ich auch eine Menge tun, bis da wirklich was passiert. Und ich glaube, momentan sind Spieler, hoffen natürlich immer, dass sie so gut performen, dass sie nach einem Jahr einen besseren Vertrag bekommen. Und Vereine sagen, bevor ich mir jetzt einen Spieler 2 Jahre irgendwo einen Vertrag gebe und der vielleicht dann nicht performt, gebe ich den auch lieber noch einen Jahresvertrag. Und solange das so der Fall ist, dass nicht das gegenseitige Vertrauen zwischen Spielern und Vereinen so groß ist, man sich längerfristig aneinander bindet, wird das mit den Ablösesummen auch so schnell nichts werden.
Ja, da stimme ich soweit zu. Also, dass vor allem dieser Aspekt von, du hast eigentlich nur einen Jahresvertrag. Ich meine, du siehst es ja bei ganz vielen Spielern auch, dass die halt ein Jahr sehr gut performen, dann im nächsten Jahr wieder Schwierigkeiten haben, nicht auf dem Level wieder mitspielen. Von dem her sind diese längeren Verträge ja meistens schwierig. Und dann gibt es eben dieses permanente Wechsel-Dich-Spielchen, das eben, ne, du spielst halt ein Jahr da, dann das andere Jahr da. Eine Personalie muss ich ganz kurz thematisieren. Ich weiß nicht, wie unangenehm es dir ist oder ob du da gerne vielleicht drüber sprichst. Ihr hattet, nachdem der Megabit-Abgang verkündet war, Niklas Rasek verpflichtet, der ja im Prinzip neben Megabit der andere Top-Spieler auf der Xbox war. Nicht nur deutschlandweit, sondern eben international immer noch eigentlich einer der Top-Spieler ist. Aber das war ein sehr kurzes Intermezzo. Kannst du vielleicht kurz erklären, warum das so ein kurzes Intermezzo war?
Das waren knapp 2 Monate. Es hat halt nicht gepasst. Das muss man ganz klar sagen. Es hat nicht gepasst. Und dann haben wir es beidseitig nach relativ kurzer Zeit dann auch wieder aufgelöst. Und mehr möchte ich an der Stelle eigentlich gar nicht dazu sagen. Wenn ich Niklas treffe, gibt es immer noch ein freundliches Hallo, und zwar, das ist gar kein Problem. Aber es war halt was, wo wir dann beidseitig sich schnell festgestellt haben, das passt doch nicht so gut, und dann lieber schnell trennen, als ein ganzes Jahr miteinander ärgern.
Okay, das ist ja auch schon jetzt ein bisschen her, ich glaube, das war FIFA 19, oder? Zur WM.
Genau, WM 2000, WM 2, FIFA 18, bei der WM sind sie beide für uns angetreten, und dann hat man nach knapp 2 Monaten festgestellt, dass es halt doch nicht, nach der WM irgendwann doch nicht funktioniert hat, und er hat ja dann auch ein großes Angebot von einem nordamerikanischen Team bekommen, wo er dann unterschrieben hat.
Gut, dann würde ich jetzt die Abbiegung mal nehmen, Mero, wenn du auch mitfahren möchtest, und zwar in die VBL. Das ist, du hast schon gesagt, für euch wahrscheinlich der wichtigste Wettbewerb als Team. Wie siehst du denn aktuell eure Leistung auch und wo geht es jetzt noch in den letzten Spieltagen für euch hin? Was ist deine Prognose?
Ja, also es ist halt so, für uns war das eine Saison mit, was schief gehen konnte, ist schief gegangen irgendwo. Wir sind hochambitioniert in die Saison gegangen mit einem wirklichen Top-Kader, wo man wirklich man auch ja Leuten dafür, dass sie nicht spielen, fast schon wehtun müsste, weil sie es einfach verdient haben. Aber dann ist halt, ne, gut, Spiele bei FIFA, man kennt es, laufen manchmal unglücklich. Wenn was unglücklich gelaufen ist, das immer passiert. Dann hatten wir eine Menge Probleme mit Krankheiten, Verletzungen und auch Covid-Infektionen, die wir hatten, sodass wir eigentlich nie so eine richtige Kontinuität in unserer Kader bekommen haben, dass wir nicht regelmäßig trainiert haben. Und dann haben halt immer so kleine Momente gefehlt. Und dann haben wir der einen oder anderen Spieler halt auch eben gehabt, der sich durchaus schwer immer mit dem Wechsel von Foot zu 90er getan hat. Das kam auch noch hinzu. Und so sind wir, das muss man ganz klar sagen, von der bisherigen VfL-Saison enttäuscht. Das wissen wir alle. Das liegt nicht im Engagement des Trainers, am Engagement der Spieler. Es hauen sich alle rein. Aber es fehlen halt die Ergebnisse und wir sind trotzdem noch guter Dinge, dass wir uns bis zum Saisonende noch belohnen können. Wir arbeiten hart dafür, dass wir zumindest die Top 6 noch erreichen, um uns dann über den Wege, dann über die VBL Club Championship Playoffs dann noch fürs große Finale qualifizieren können.
Ja, also soweit seid ihr auch gar nicht davon weg. Also aktuell 3 Punkte Rückstand auf St. Pauli, aber ein Spiel weniger. Köln auch punktgleich mit einem Spiel mehr. An sich nur Hansa Rostock und Hamburg haben gleich viele Spiele. Also denen fehlt auch sozusagen noch ein Spiel. Die sind 4 Punkte weg und das wäre Platz 3 letztendlich dann. Also es ist ja noch alles drin, würde ich mal sagen.
Ich meine, ist ja jetzt auch ein bisschen so die Frage, habt ihr noch einmal spielfrei oder spielt ihr jetzt durch die letzten 3 Wochen?
Wir hatten letzte Woche spielfrei, deswegen wir spielen jetzt komplett durch. Wir haben jetzt jeden Spieltag die Möglichkeit zu punkten. Das war halt für uns letzte Woche, wir hatten spielfrei und das Spiel gegen den Tabellenletzten aus Kiel. Und ohne die Kieler Kollegen irgendwie jetzt hier abwerten zu wollen, die auch eine tolle Arbeit machen, hatten wir natürlich dann den Anspruch zu sagen, da punkten wir jetzt wie in der Hinrunde, wo wir die Neunerbombe geschafft haben, um uns dann ganz oben Richtung Platz 3 zu platzieren. Das ist uns leider nicht gelungen. Wir haben ja nur 4-4 gespielt. Das hat uns an der Stelle ein bisschen zurückgeworfen. Sonst glaube ich, wenn wir da ein Wunschergebnis zwischen 6 und 9 Punkten geholt hätten, dann wären wir jetzt komplett im grünen Bereich. Jetzt sind wir in der Rolle des Jägers und müssen gucken, dass wir in den letzten 6 Spieltagen, wo noch ein paar Brocken auf uns warten, wie zum Beispiel Werder Bremen, noch gucken, dass wir bestmöglich performen und dann noch zumindest die Plätze 3 bis 6 belegen.
Ich denke aber gerade an der Stelle, dadurch, dass ihr jetzt durchspielt, ist es schön zu wissen, dass man es vielleicht auch zu einem gewissen Grad zum Saisonendspurt selbst in der Hand hat. Ich glaube, jeder, der jetzt zum Ende nochmal aussetzen muss, der tut sich damit ein bisschen schwerer tatsächlich.
Das glaube ich auch. Also das hatten wir letzte Saison, da hatten wir am vorletzten Spieltag, hatten wir spielfrei. Na gut, da waren wir Gott sei Dank schon durch. Wir sind an diesem spielfreien Tag dann zum Meister geworden. Aber das so ein bisschen das Gefühl zu sagen, pff, da ist noch ein Spieltag, wo man nicht punkten kann und so weiter in der Endphase, das belastet schon ein bisschen.
Wir müssen natürlich jetzt auch fragen, wenn wir jemanden haben, der so tief drin ist, wahrscheinlich auch von den Verantwortlichen der Teams, wie kein anderer in dieser Division oder generell vielleicht sogar auch in der Liga. Wie beurteilst du denn die Leistung der anderen Teams? Also wir haben jetzt zum Beispiel über euch 3 Punkte Schalke, die, würde ich sagen, ziemlich schlecht gestartet sind, aber mittlerweile ja bis in die Top 6 eigentlich rein wieder sind. Wir haben Hansa Rostock, wo ich super gerne deine Einschätzung auch zu hätte. Für mich ein Top-Team tatsächlich in dieser Saison. Wir haben aber auch sowas wie den VfL Wolfsburg, die, finde ich, eher überraschend wirklich darum kämpfen, in die Top 10 überhaupt zu kommen. Also wenn du mir mal kurz so ein bisschen deine Ups und Downs aus dieser Division vielleicht mal schildern kannst, das wäre super.
Ja, man redet natürlich ungern über die Arbeit von Kollegen. Das müssen die letztendlich alle auch irgendwo selbst beurteilen. Es ist natürlich so, ich glaube, Hansa Rostock hatte man vorher nicht zwingend auf dem Schirm, weil die Einzelspieler man zwar schon mal gehört hatte, aber nicht zwingend die großen Namen waren und die haben es halt wirklich super gemacht und sich als Team die ganze Zeit gesteigert, sind auch nicht ganz so gut gestartet, aber dann haben sie wirklich, sind sie durchgestartet und ja, sind jetzt ganz oben dabei und ein ganz heißer Top-6-Kandidat, also da glaube ich schon, dass die das halten können und da ist halt manchmal, man muss halt, wenn man das Glück hat, Spieler zu finden, die sowohl im 90er als auch im Foot-Modus stark sind, dann kann man auch als unbekanntes Team mit nicht so großen Namen eine Menge erreichen, war bei uns vor 2 Jahren, da waren Bassini und Xander auch nicht so die allerbekanntesten Spieler. Damit haben wir trotzdem auch gute Leistungen gebracht. Das kann alles dann auch mal funktionieren. Ja, und bei VfL Wolfsburg ist es ganz klar, dass man wie natürlich da was da nicht wie funktioniert. Ich glaube, es ist auch mehr so eine Ergebniskrise. Ich glaube, die Leistungen dort sind auch in Ordnung. Ich glaube, das ist halt auch so ein Thema, wenn die, glaube ich, Food spielen würden, sehe es nochmal ganz anders aus, weil das natürlich sehr starke Food-Spieler sind und vielleicht der 90er-Modus da nicht ganz so gut funktioniert. Aber ansonsten sollten sie das lieber selber beurteilen, als dass ich das als Außenstehender mache.
Aber du wirfst hier direkt das nächste Thema rein. Also die Überleitung, die lieferst du perfekt ab, Micha.
Ja.
Also jetzt müssen wir natürlich auch drüber sprechen, 90er-Modus. Wir spielen in der VBL den 90er-Modus, auch weil die Teams, so ist zumindest meine Wahrnehmung, gerne möchten, dass man damit spielt, wegen Authentizität und so weiter. Es gibt noch so ein paar Barrieren dahinter, die jetzt auch dagegen sprechen, eben Ultimate Team zu spielen. Aber wie siehst du es denn als Clubverantwortlicher? Ich glaube, ihr habt da tatsächlich ja als Liga auch die Möglichkeit, bei sowas Einfluss zu nehmen, oder?
Ja, da gibt es im Rahmen der Club-Workshops, die wir immer haben, durchaus Gespräche, da gibt es Abstimmungen und so weiter, die abgehalten werden, und es gibt da vieles, was da hineinspielt. Also es gibt natürlich Vereine mit unterschiedlicher Ausrichtung. Viele sagen natürlich, wir brauchen halt unsere Spieler für die Vermarktung. Wir wollen halt ganz klar hier die Identifikation hochhalten und so. Ein anderer Verein sagt, es geht ums Reichweite, und da wäre Food natürlich das Idealste. Da gibt es ja sehr viele geteilte Meinungen. Am Ende muss man natürlich den Weg, den Konsens finden, mit denen dann alle Vereine klarkommen. Aber es ist natürlich klar, solange es in Food nicht möglich ist, dass die Bandenwerbung in den Stadien und so weiter auch zu sehen ist, wird es natürlich schwer für Vereine dann dem Food-Modus zuzustimmen.
Ja, das ist nachvollziehbar. Aber ich denke, so aus der Community-Sicht ist halt Food das Geforderte und das Gewünschte. Und ich glaube, es gibt ja auch diese Möglichkeiten. Ich glaube, E-Premier League, da haben sie ja auch so mit so 99er-Karten, die dann rausgegeben werden an die Vereine, dass du sozusagen eben noch Vereinsspieler hast auf dem entsprechenden Niveau. Weil natürlich jetzt im Vergleich, keine Ahnung, Bochum und Bayern München, jetzt einfach nur um das Beispiel zu nennen, ist natürlich eine ganz andere Kaderqualität. Das wäre natürlich dann unfair, aber eben durch so 99er-Karten könnte man das ja tatsächlich sehr interessant machen.
Ja, es gibt Möglichkeiten, gibt es da noch und nöcher. Ist ja auch, wie es nachher bei den Playoffs oder beim VfL Grand Final ist, wo dieses Food-Bundesliga der Fall ist, wo es dann Beschränkungen gibt, ne? Nur 2 Karten pro Spiel und pro Verein und so weiter. Oder gab es ja, bis im nächsten Jahr steht da noch nicht fest. Das sind alles Möglichkeiten, die man machen kann. Nun muss natürlich jeder Verein dann auch gucken, wie funktioniert das auch. Gibt es Probleme, ne? Wenn jetzt zum Beispiel, um jetzt uns da rauszunehmen, die Kollegen bei Schalke 04 mit Haaland und Reus spielen, gibt das in deren Community dann nicht irgendwelche Schwierigkeiten und so? Und das sind Diskussionen, die in den Runden dann halt immer geführt werden, wo auch jeder Verein so seine eigene Ansicht dazu hat. Und das ist, glaube ich, mit einer der größten Punkte, wo man Konsens finden muss in der ganzen VBLCC.
Wie wünschst du dir es persönlich?
Ich persönlich? Ich bin da auch sehr, sehr geteilter Meinung. Ich war eigentlich zu Saisonbeginn wirklich der Meinung, dass der 90er-Modus auf jeden Fall eine große Steigerung zum 85er-Modus ist, und wir haben letzte Saison ja viele coole Erlebnisse gehabt, auch im 90er-Modus in der VBLCC mit der Kultfigur Tarsis Bonga, der wirklich zum Kultspieler wurde, dass wir sogar ein paar Trikots von ihm verkauft haben über die VBL. Das war mir so ein bisschen noch im Hintergrund, dass ich gesagt habe, eigentlich möchte ich lieber, dass der 90er bleibt. Die Ergebnisse dieser Saison sind eigentlich, gehen in die Richtung, dass ich mir doch die Abkehr wünschen würde, dass wir zu Food wechseln, weil der 90er-Modus gerade jetzt nach dem Patch einfach sehr, sehr unansehnlich geworden ist. Und das zieht jetzt natürlich, sorgt jetzt nicht dafür, dass dieser Modus an sich die Zuschauer in unsere Sendung zieht. Und das ist schon wirklich harter Tobak, was man da gucken muss. Deswegen glaube ich, dass mit Food wenig von den Reichweiten, wenn alle anderen Sachen drumherum stimmen, wäre Food der nächste Schritt, um diese Liga weiterzuentwickeln.
Das ist doch mal ein sehr schönes Zitat. Gut, dann nehmen wir jetzt auch wieder direkt nochmal eine Abbiegung von der VBL weg. Willst du noch was,
Moin? Also ich bin zwar leise, ich genieße das Gespräch sehr. Also wirklich tatsächlich, ich finde das toll, dass du dich auch bereit erklärt hast, einfach so spontan quasi in unseren Podcast mit reinzuspringen. Das ist immer, je nachdem, wen man so fragt, auch immer ein bisschen schwieriger, manchmal mit Gästen zu organisieren. Das ist wirklich sehr, sehr cool, und da bin ich echt happy drüber, und ich find's auch cool, dass du dann auch eben die Insights lieferst, und gerade dieses Thema, wenn die Schalker mit BVB-Spielern spielen, ist dann auch immer so eine schwierige Sache, und das kann ich absolut nachvollziehen. Vor allen Dingen ist ja, glaube ich, auch einfach das größte Problem am Ultimate-Team-Modus, dass es einfach Vereine gibt, die schlichtweg keine guten oder spielbaren Ultimate-Team-Spieler haben. Also ich will den Bochumer Kader jetzt nicht schlecht reden, aber den möchtest du davon wirklich spielen, außer vielleicht ein, zwei Silberspieler, die 90 Pace haben.
Ja, also das ist ja, gut, da kommen wir zum nächsten Punkt, den ich immer wieder auch spöttisch bei Twitter sage, dass wir ja von EA, was Team of the Week-Spieler angehen, seit mehr oder weniger 2 Jahren komplett ignoriert werden, egal was wir im realen Fußball leisten. Wir sind souveräner Zweitligameister geworden, aufgestiegen und spielen eine gute Rolle in der ersten Liga und Team of the Week, VfL-Spieler, suchen wir weiter mit der Lupe. Aber das ist ein anderes Thema. Du hast natürlich vollkommen recht, eigene Spieler da reinzubringen, ist ohne diese 99er-Karten dann natürlich schwierig. Aber, und das ist halt ein schöner Punkt, den mal jemand gesagt hat, die Vereine müssen natürlich dahin kommen, dass bei ihren Übertragungen der VfL und so weiter nicht derjenige, der Star ist, der auf dem Bildschirm zu sehen ist, sondern der davor sitzt. Dass das Team nicht, dass wir jetzt mit Lewandowski oder mit Zoller das Tor machen, sondern dass eben Koray, Bene und wer auch immer da sitzt, derjenige ist, der das Tor gemacht hat. Und dann wird die Kommunikation auch so, dass es gar nicht mehr so entscheidend ist, wer da auf dem Bildschirm für den Verein rumläuft.
Ja, das ist doch aber schon mal ein entscheidend guter Ansatz. Also ich finde es halt, wie gesagt, cool, dass man da so ein bisschen Insights bekommt. Man hört halt hier und da immer mal wieder ein bisschen, dass es heißt, so ja, die einen Vereine sind dafür, die anderen Vereine sind dagegen. Aber man hört immer nur unbedingt bedingte Argumente. Ich meine, das mit den Sponsoren und den Stadien im 90er-Modus, das ist, finde ich, absolut logisch, einen sehr guten Grund und einen nachvollziehbaren Grund für jeden. Und es ist halt schade, dass es in Ultimate Team quasi nicht möglich ist zu sagen, okay, wenn wir jetzt unser Stadion bekommen, dann sieht das halt auch eben aus wie im 90er-Modus. Ich glaube, das würde für viele Vereine einfach schon mal viel Bedenken wegnehmen auch.
Ja gut, dazu müssten ja erstmal alle Stadien auch im Spiel drin sein. Das ist ja beispielsweise der Unterschied auch zur Premier League, wo ja wirklich automatisch alle Stadien dabei sind. In Deutschland ist es nicht der Fall. Das dauert halt manchmal ein bisschen. Wenn du dann dein Stadion drin hast, dann ist auch im Ultimate Team alles so, wie es sein muss. Aber halt, wenn du kein Stadion hast, was im Original abgebildet ist, dann passiert es halt eben nicht.
Ah, okay. Ja, also ich achte auf einige Details, aber auch nicht auf alle. Ganz zu schweigen davon habe ich die letzten 3-4 Jahre, glaube ich, immer nur dieses vorgegebene Stadion halt eben gespielt. Deswegen habe ich da selbst auch gar nicht so die Insights. Und dann ist es natürlich klar, wenn das Stadion nicht drin ist, dann kann es auch nicht aussehen, wie man sich das wünscht. Und wenn man da vor allen Dingen eben dann auch keine Möglichkeit hat, sein eigenes Stadion zu bekommen oder eben die Möglichkeit hat, irgendwie das dahingehend zu individualisieren, dass es wenigstens mit den Sponsoren vielleicht passt, dann ist es halt eben auch kritisch, das gesamtheitlich als Paket auch eben nach außen an die eigenen Sponsoren zu verkaufen.
So ist es.
So, jetzt darfst du dann deine Ausfahrt
jetzt
nehmen.
Ja. Jetzt nehme ich die nächste Ausfahrt. Dann lass uns jetzt noch über das dritte Event sprechen, das jetzt eben auch eigentlich so, ja, plötzlich da war irgendwie, doch überraschend für alle irgendwie, dass dieser zweite Qualifier, also das zweite Einzelturnier, das war ja zusammen jetzt mit diesem Club-Qualifier am selben Wochenende, also generell hohe Belastung, gerade jetzt zum Beispiel auch für die VBL-Spieler, ich glaube auch in England, die E-Premier League, da waren jetzt auch die Qualifikationsturniere und so, aus da war jetzt richtig viel los in den vergangenen paar Tagen. Wie hast du denn diesen Qualifier insgesamt verfolgt?
Ja, also erstmal, wie gesagt, man muss sich die Woche nochmal vor Augen führen. Dienstags war VBL, donnerstags, freitags war Club-WM-Quali und samstags, sonntags war dann dieser Qualifier. Das ist schon nicht mehr so lockeres Daddeln, ne, wie sich so der Außenstehende das vorstellt. Das war schon für die, die dabei sind, eine ziemliche Belastung. Ja, der Qualifier an sich, auch da wieder Terminfindung irgendwann von unseren Spielern gehört, wann der Termin ist. Und dann Wahrnehmen des Qualifiers, man hat sich das Bracket rausgesucht, um so ein bisschen zu gucken. Wir haben in unserer WhatsApp-Gruppe die Ergebnisse gepostet und das war es dann halt eben noch. Unsere Spieler haben gesagt, sie wollten lieber nicht streamen, weil sie sich lieber voll ganz konzentrieren wollen. Da war ich auch fein mit und so, da konnte man also Bilder gar nicht sehen. Ben hat heute einen schönen Recap gemacht in seinem Stream, das war sehr interessant. Aber ansonsten, ja, die öffentliche Wahrnehmung des Wettbewerbs tendierte dann ganz gleich null, außer das, was die Spieler und die Vereine dazu gepostet haben. Und das ist schon eine Sache, die mich sehr ärgert, weil halt eben es soll der größte Clubwettbewerb, der größte Wettbewerb im FIFA E-Sport sein. Und wenn dann überhaupt keine Kommunikation betrieben wird, weiß ich nicht, was das soll und was da die Hintergründe sind.
Ist ja auch in Anbetracht dessen, dass der FIFA E-Account an sich ja eigentlich, muss man ja ehrlicherweise sagen, das war ja damals der Schritt von EA zu sagen, okay, wir sammeln hier so ein bisschen alles drumherum. Es gab irgendwann auch noch diesen FIFA Competitive Account. Ich weiß gar nicht, ob es den noch gibt. Mo, weißt du das noch?
Ja, den gibt's noch. Ja, ja, also es gibt mehrere. Es gibt ja mittlerweile den EA FIFA Direct. Das ist ja, glaube ich, so für alle Problemchen und so, die irgendwie auftreten, im Live-Content-Bereich vor allem auch. Dann gibt's den EA FIFA eSports Account. Das ist so dieser Competitive Account, der eigentlich alles so aus dieser Global Series posten sollte, was eben nicht unter dem Schirm der FIFA läuft. Das ist dann eben alles, was unter FIFA E gepostet wird. Also sowas wie der Club Qualifier, wie FIFA World Cup und so weiter. Ja, es ist halt sehr verwirrend, tatsächlich.
Ja, aber kurz zusammengefasst, weder auf dem einen noch auf dem anderen ist ein Post gekommen. Und die sind an sich ja sehr aktiv, die gratulieren Spielern. Heute hat Agger Rosenmeier sein Karriereende als aktiver Spieler bekannt gegeben. Da wird dann auch gesagt, herzlichen Glückwunsch zu einer tollen Karriere. Aber zu den eigenen Wettbewerben findet dann irgendwie nichts statt. Und da fehlt, das ist eine maximale Imbalance, die da ist irgendwie.
Ich glaube, dass dieses FIFA E halt eben auch von der FIFA an sich kommt, während dieses FIFA eSport Competitive halt von EA auch gekommen ist oder eSport Competitive. Und auf dem Kanal, wenn man da reinguckt, da hat man irgendwas zu dem 2v2 im Dezember und sonst kam da nichts mehr. Also warum der Kanal jetzt schon wieder tot ist, weiß man auch nicht. Aber ist schon sehr, sehr komisch und ja, wenn man dann nachfragt, warum das so ist, erntet man auch ziemliches Schweigen.
Also das ist ja tatsächlich interessant, weil du hast ja sicherlich nochmal andere Ansprechstellen als jetzt wir zum Beispiel. Also gibst du denen auch das Feedback, dass von eurer Vereinsseite da mehr gewünscht wird?
Das sagen wir so, die Reaktion, es gibt die einzige Möglichkeit, die man hat, ist halt, es gibt einen Discord, wo man da Fragen stellen kann, drüber sprechen kann und so weiter. Aber die dort Verantwortlichen sind auch nur die Überbringer der schlechten Nachrichten, also sind auch keine Entscheider und die nehmen das dann mit und das Feedback, was man da bekommt, ist dann ja oft auch sehr gering, also wirklich Einflussmöglichkeiten, da wird man relativ wenig gehört.
Also am Ende habt ihr auch nur Kontakt zu Mittelsmännern, ohne direkten Kontakt zu irgendwem zu haben quasi.
Genau, genau, richtig.
Ja. Okay, das ist sehr schade, aber ja, ich würde da jetzt einfach hier den Schlussstrich ziehen. Also erstmal, Micha, vielen, vielen Dank für die ganzen Insights, dass du so spontan dabei warst. Ich denke, wir haben jetzt, was so FIFA E-Sport angeht, heute auch viele coole Sachen besprechen können. Ich habe jetzt noch zwei Themen. Ich meine, das eine müssen wir ansprechen. Das Wochenende war aus meiner Sicht ziemlich schlecht, aus deiner Sicht sicherlich ziemlich großartig. Mhm. Und ich glaube auch, dass ich das Thema Team of the Week diese Woche eigentlich erfüllen muss für Bochum. Also würde mich wundern, wenn es da jetzt nicht dieses Mal irgendwie was gibt. Ein Holtmann wird es nicht geben. Den gab es jetzt schon mal als Moments-Version, aber wer weiß, ne? Vielleicht gibt's da diese Woche einen Team of the Week. Ich habe geheult. Ich habe nicht geheult, aber ich habe geblutet. So, das war die Bilanz des Wochenendes.
Ja, das tut mir natürlich sehr leid. Na, wir sind ja den Bayern auch fanfreundschaftlich verbunden, aber es war für uns natürlich ein unfassbares Erlebnis, erstmal nach 11 Jahren überhaupt wieder in der Bundesliga gegen Bayern spielen zu dürfen und dann nach 18 Jahren mal wieder zu gewinnen und so zu gewinnen. Also wir saßen ja heute in der Geschäftsstelle, wir können es 2 Tage später heute noch nicht so wirklich glauben, was da passiert ist. Und ja, aber es passt ins Bild der phänomenalen sportlichen Entwicklung der letzten 2 Jahre. Haben wir auch hier drüber gesprochen. Vor 2 Jahren um die Uhrzeit haben oder um die Jahre Zeit haben wir mit dem Last Minute 2-1 in Dresden gerade verhindert, dass wir auf die Abstiegsplätze der zweiten Liga gerutscht sind. Und jetzt schaffen wir es in der ersten Bundesliga, den großen FC Bayern mit 4-2 zu schlagen. Das ist schon phänomenal und sind Momente zum Genießen, die man jetzt machen muss. Man darf es nicht abheben, der Klassenerhalt ist noch lange nicht gesichert, aber es ist eine unfassbar tolle Entwicklung, unfassbar toll, das jetzt alles mitzuerleben. Den Klassenerhalt schaffen zu können, im DFB-Pokal im Viertelfinale eine Chance zu haben, weiterzukommen. Also das, ja, ich bin lange hier, ich bin dieses Jahr 25 Jahre beim VfL, aber so eine schöne Zeit oder so eine intensive Zeit hat es selten gegeben.
Da muss man auch sagen, es war ja auch verdient. Also es war jetzt ja kein glückliches 1-0, was irgendwie ermauert wurde. Und ermauern ist ja in FIFA gerade wieder so ein Ding. Muss man sagen, GG. So, gut, das war das Thema. Müssen wir nicht weiter, reicht jetzt auch mit dem Thema.
Ja.
Wir müssen aber noch über eine Karte sprechen. Und das ist natürlich aus Content-Sicht jetzt nochmal sehr interessant und für dich auch sehr interessant. Denn du spielst ja, glaube ich, vor allem Ligue 1. Ich glaube, Mero ist ja dieses Jahr sehr in der Serie A. Du in der Ligue 1 wahrscheinlich wieder. Und jetzt müssen wir über den Flashback Neymar noch kurz sprechen.
Lange angekündigt, die Karte. Ich habe es immer so mit einem Ohr wahrgenommen, Und dann kam sie dann gestern und ich konnte sie fast komplett aus dem Verein machen, hab ihn dann gemacht. Ist eine Wahnsinnskarte, die sich komplett anders als 87 anfühlt. Die fühlt sich ungefähr fast so an wie der Winter Wildcards-Spieler. Ist wirklich eine tolle Karte. Ja, und ich habe nur leider dann festgestellt, ich hatte vorher den Neymar in Form und hab mir gedacht, ach ja, den verkaufst du dann irgendwann. Den habe ich für 1,3 gekauft. Schade, heute ist er bei 700.000. Hätte ich vielleicht verkaufen sollen, bevor die SBC rauskam.
Also in der Tat ist das nicht nur mit dem Neymar passiert. Es haben fast alle linken Flügelkarten ihren Preis wenigstens um ein Drittel, wenn nicht sogar um die Hälfte verloren. Also unter anderem auch Spieler aus der anderen Liga, so ein Vinicius, ja, auch einen Hazard Winter Wildcard. Der sieht ja auch nicht schlecht aus, die Karte. Die ist einmal von 150.000 auf 70.000 gedroppt. Fun Fact, wir hatten das heute Mittag. B-Part haben wir so Editorial Call gemacht, haben wir auch über ein paar Sachen geredet. Und da ging es auch um die Karte und da war genau das auch Thema, dass halt gefühlt einfach der komplette linke Flügelmarkt einfach den Bach runtergegangen ist, weil diese Flashback-Karte gekommen ist.
Wobei, dass ich da auch durch sehr schade fand, weil der wäre sicherlich spannender gewesen, wenn er CF oder ST geworden wäre, als Spieler, was er, glaube ich, auch damals zu seiner Santos-Zeit oft gespielt hat. Das hätte vielleicht nochmal was anderes gesorgt, aber so ist es halt mit seiner Linksaußen-Karte und das ist halt das Ergebnis heute, was man sieht, dass der Markt für diese Position komplett kaputt gegangen ist. Bin gespannt, ob er sich irgendwann erholt. Das ist ja auch immer so eine Frage, ne? Aber es wird sicherlich nicht mehr ganz nach oben gehen, ob es eine leichte Erholung geben wird. Aber es war schon mal wieder so eine einzige SBC, die den Markt hat komplett crashen lassen. Mein Beileid an alle Leute, die da im Trading aktiv waren und das nicht vorhergesehen haben, die dürften schwere Verluste gemacht haben an diesem Wochenende.
Ja, da gab es auf jeden Fall einige, das hat man gut gesehen. Ich habe ja am Anfang, als ich mir die SBC von Neymar angeguckt habe, ich gedacht, erst die EA hat mal wieder einen Schreibfehler rausgehauen, weil da steht bei der Flashback-Karte dran für seine Zeit beim FC Santos und dann steht da halt 2003-09 dran. Ich dachte, die meinten 2008, aber wir haben das dann heute Mittag auch nachgeguckt. Er ist tatsächlich ungefähr 2003 tatsächlich zu Santos gekommen und ich gebe dir auch recht, die meisten Spieler hat er in der Center-Forward-Position gemacht. Seine erste Karte in FIFA Ultimate Team ist auch eine Center-Forward-Karte, eine 84er. Danach fängt er aber tatsächlich schon an mit linke Flügelkarten, deswegen kann ich durchaus verstehen, dass EA gesagt hat, ja okay, wir geben ihm da auch die linke Flügelkarte.
Ja, nachvollziehbar ist das. Ist ja nur meine persönliche Meinung, auch wahrscheinlich die Meinung von der Community, dass er als Center Forward wahrscheinlich noch ein Tick wertvoller gewesen wäre.
Durchaus, bestimmt. Aber ich muss auch sagen, Modus ist angesprochen. Ich bin in der Serie A unterwegs und ich habe ja mehrfach gesprochen über den lieben Barella Headliner, um jetzt die Kurve mal zum Ende der Folge zu bekommen. Ich glaube, wir können das hier fast gut schließen. Ich habe noch nicht gespielt, aber ich werde diese Woche spielen. Ja, ich habe mir nämlich zwei Spieler geholt. Einmal Barella Headliner, der steht jetzt bei 310.000, habe ich ihn gekauft. Also der ist auch knapp 130.000 gefallen, weil das Future Star Event ja auch den ein oder anderen krassen ZM rausgehauen hat. Ja, wir schielen Richtung Pedri, Gravenberg und Co. Und wen ich mir aber auch geholt habe, ist der Raspadori, glaube ich, heißt der Future Star mit 5 Sterne Weakfoot. Der hatte vor kurzem einen Spieler des Monats der Serie A bekommen, auch für so um die 30.000 und der Future Star ist jetzt auch für um die 30.000 zu haben und den habe ich jetzt mal gekauft. Die beiden will ich jetzt die Woche unbedingt testen und ich bin wirklich gespannt, wie die sich spielen lassen. Deswegen habe ich jetzt noch keinen Spieler der Woche, aber vielleicht habt ihr beiden ja einen.
Ja gut, mein Spieler der Woche kann ganz klar nur Gerrit Holtmann sein.
Lass mich gelten diese Woche.
Ich wollte dem Mo damit jetzt nicht nochmal wehtun, aber das ist ja, ganz schon, ist schon. Ganz klar. Das ist das mein klarer Spieler der Woche. Nochmal kurz zu dir, Serie A. Ich habe mir irgendwann mal alles zusammengespart und Ibrahimovic gegönnt, die Winter Wildcards Karte und das ist immer noch der beste Spieler, den ich in diesem FIFA gespielt habe.
Ja, das glaube ich sofort, aber also
muss auch ein
dafür
bisschen
bin
sparen,
ich viel, ne? Viel zu arm und viel zu inaktiv, um den zu bekommen. Da müsste ich mehr Zeit reinschicken. Und mein Traum dieses Jahr war absolut die Natale und den habe ich jetzt schon eine ganze Weile. Und ich bin, also das ist für mich so ein bisschen immer so die Schwierigkeit, dann Ultimate Team auch weiterzuspielen, wenn ich meinen Wunschspieler für das Jahr bekommen habe. Es war damals mit Prime Bergkamp genauso. Und ich hatte so viel Spaß, ich habe mit dem auch noch 200 Spiele gespielt oder sowas. Aber die Natale war recht früh zu erreichen, weil ja die Heroes sehr, sehr schnell im Preis gedroppt sind auch einfach.
Ganzes Jahr diese Saison waren die Preise sehr, sehr früh, sehr, sehr niedrig. Also deswegen, ist auch schön, wenn man sein Team schon mal zusammengestellt hat und dann damit Spaß hat. Das ist ja auch nicht das Schlechteste. Ne?
Sowieso. Gut, ich habe keinen Spieler der Woche. Ich habe tatsächlich sehr wenig spielen können, weil ich sehr viel unterwegs war und keine Zeit hatte. Anmerkung zu Holtmann. Ich fand schade, dass die dem so schlechte Weakfoot und Skills gegeben haben. Dem hätten sie bei der Special Card, finde ich, noch ein Upgrade geben können, weil dann wäre der für mein Silberteam noch mal mehr in Frage gekommen, von Anfang an zu spielen. So ist es halt für mich aber nur ein Einwechsler. Naja. Gut. Ja, dann bedanke ich mich jetzt nochmal und hatte wirklich Spaß und eine tolle, informative Folge, mal so ein bisschen E-Sport-Update, finde ich sehr schön und sehr wichtig, weil wir haben es oft genug jetzt auch in dieser Folge gesagt und nicht nur wir, Mero, nicht nur wir zwei haben rumgemeckert, sondern es wurde auch mal klar, auch auf Vereinsseite wird eben nicht so richtig kommuniziert, ist schade, hoffen wir, dass sich das mal irgendwann bessert. Ich habe ja schon so eine indirekte Bewerbung als neuer Kommunikationsdirektor mal rausgeworfen. Ne?
Ja, hat aber auch keiner reagiert, wie üblich, was? Nee. Okay, dann, ja, dir gehören die letzten Worte, Michael. Wir bedanken uns unfassbar für diese spontane Folge. Das hat mir, wie gesagt, sehr viel Spaß gemacht. Auch Mo hat es viel Spaß gemacht, auch wenn er, glaube ich, nachher noch ein bisschen Wunden lecken muss dann nach der Folge, aber das ist okay, das hat er auch mal verdient. Bayern müssen sie sich halt hier immer anhören, jetzt dürfen wir mal Bochum reden und dementsprechend gebe ich Mo auch gar keine letzten Worte mehr, sondern die gehören nur noch dir.
Vielen Dank.
Ja, vielen Dank. Ich bedanke mich auch, dass ich heute so kurzfristig dabei sein durfte. Hat mir auch viel Spaß gemacht und ja, wenn ihr nochmal einen Gesprächspartner braucht, immer wieder gerne.
Wundervoll. In diesem Sinne schließe ich die Folge. Macht's gut, passt auf euch auf. Gebt gerne eine Bewertung, ne? Spotify und so und guckt auf die Community-Fragen, ne? Da gibt's was. Also, macht's gut.